Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mirza Masroor Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلى الله عليه وسلم کی سیرت کا ذکر ہو رہا تھا.
Es wurde über das Leben des heiligen Propheten Sallam gesprochen. In den Überlieferungen von Bukhari steht über das Ermutigen zum Tahajjud-Gebet an seinen Schwiegersohn und seine Tochter folgendes. Hat Ali bin Abu Talib berichtet, dass eines Nachts der heilige Prophet zu ihm und seiner Tochter als Fatma nach Hause ging und fragte, betet ihr etwa nicht? Hat Ali sagt, ich antwortete, O Prophet Allah, unser Leben liegt in Allahs Händen. Wenn er es will, dann weckt er uns. Hierbei handelt es sich um das Tahajjud-Gebet. Hat Ali sagt, dass der heilige Prophet daraufhin ihm keine Antwort gab und zurückging. Dann hörte ich den heiligen Propheten sagen, während er auf seinem Oberschenkel klopfte, Wakanal insanu aksara shayin jadala. Der Mensch ist von allen Dingen, der am meisten diskutierte. Also Muslim hat diese Begebenheit folgendermaßen erläutert. Eines Nachts besuchte der heilige Prophet das Haus seines Schwiegersohnes und seiner Tochter Fatma. Er fragte sie, verrichtet ihr das Tahajjud-Gebet, also das Gebet, welches in der Mitte der Nacht verrichtet wird? Hazrat Ali antwortete, O Prophet Allahs, wir versuchen das Gebet regelmäßig zu verrichten. Doch wenn gemäß Gottes Wille unsere Augen nicht aufgehen, verpassen wir das Tahajjud-Gebet. Daraufhin sagte der heilige Prophet, verrichtet Tahajjud-Gebet und kehrte nach Hause zurück. Und dabei wiederholte er immer wieder beim Gehen, Wakana linsan uksara shayin jadala. Das ist ein Vers aus dem heiligen Koran, der bedeutet, dass der Mensch sich davor scheut, seinen Fehlern zuzugeben und verheimlicht seine Schuld, indem er verschiedene Argumente vorbringt. Damit wollte der heilige Prophet darauf hinweisen, dass Ali und Hazrat Fatma einfach statt es zugeben, dass ihnen gelegentlich Fehler unterlaufen, die stattdessen gesagt haben, dass es Allahs Wille ist, dass wir nicht aufwachen, so dann schlafen wir weiter. Wieso haben sie ihren Fehler auf Allah geführt? Also Muslim hat diese Begebenheit ausführlich erläutert und gesagt, Hazrat Ali berichtet von seiner Begebenheit, aus der hervorgeht, dass zu einem Anlass, an dem Hazrat Ali dem heiligen Propheten eine Antwort gab, woraufhin eine Zwist oder eine Diskussion hätte geschehen sollen, der heilige Prophet aber statt wütend oder empört zu sein, eine solch liebvolle Art nutzte, sodass Ali bis zu seinem Lebensende von dieser Lieblichkeit profitierte. Das Vergnügen wurde Ali zuteil. Doch selbst heute noch erstaunt jede noch so subtile Wahrnehmung über den Ausdruck der Enttäuschung des heiligen Propheten. Hazrat Ali Karamallah Wajhahu berichtet, eines Nachts kam der heilige Prophet zu mir und Hazrat Fatma Zuhra nach Hause. Hazrat Fatma war die Tochter des heiligen Propheten. Der Prophet fragte uns, verrichtet ihr etwa nicht das Tahajjud-Gebet? Ich antwortete, O Prophet Allahs, unser Leben liegt in Allahs Händen. Wenn er es möchte, wird er uns aufwecken. Als der heilige Prophet dies hörte, ging er wieder zurück, ohne mir etwas zu sagen. Er stand mit dem Rücken zu mir, klopfte auf seinem Oberschenkel und ich hörte den heiligen Propheten sagen, der Mensch versucht immer wieder zu diskutieren. O Allah, mit welch einer wundervollen Art erklärte der heilige Prophet Ali, dass er eine solche Antwort nicht hätte geben sollen. Wenn es jemand anderes als der heilige Prophet gewesen wäre, so hätte dieser möglicherweise begonnen zu argumentieren, indem er auf seinen Rang und seinen Status hingewiesen hätte und fragen würde, ob es ihm überhaupt erlaubt sei, so zu antworten. Oder er hätte Ali nur darauf hingewiesen, dass seine Aussage falsch war und mit ihm diskutiert und dass der Mensch nicht dazu gezwungen ist, sondern dass Allah ihm das Gebet ermöglicht, wie er es will. Er hätte vielleicht auch betont, dass Zwang im Widerspruch zu den Lehren des Koran steht. Der heilige Prophet hätte all dies sagen können, doch er entschied sich dafür einen anderen Weg. Er zeigte weder Ärger oder Empörung, noch begann er eine Diskussion mit Hazrat Ali radiallahu anhu über seine Antwort. Im Gegenteil, er ging einfach zurück und äußerte seine Verwunderung darüber, wie seltsam es ist, dass der Mensch bei jeder Sache ein Argument für sich parat hat und zu diskutieren beginnt. Tatsächlich birgt die Aussage des heiligen Propheten in sich so viel Nutzen, dass sie weitaus aussagekräftiger ist als hunderte von Diskussionen. Also Muslim schreibt, dass wir aus diesem Hadith eine Fülle von Lehren ziehen können. Er führt all die Punkte aus, aus denen auch die Moral und die Erhabenheit des heiligen Propheten deutlich wird. Es ist daher angebracht, sie an dieser Stelle zu erwähnen. Erstens stellt man fest, wie sehr der heilige Prophet an die religiöse Verfassung seiner Mitmenschen dachte, dass er nachts rausging, um sich um seine Nahestehenden zu kümmern. Es gibt viele Leute, die zwar selbst fromm sind und auch anderen Frömmigkeit ans Herz legen, um sie zu belehren, aber der Zustand bei ihnen selbst zu Hause ist schlecht und sie besitzen nicht die Eigenschaft, auch die Mitglieder in ihrem eigenen Haus zu verbessern. Über genau solche Menschen ist das Sprichwort, unterhalb der Kerze ist es dunkel. Das bedeutet, dass so wie eine Kerze die Dinge in seiner Umgebung erhält, die aber direkt unterhalb von ihr selbst alles dunkel bleibt. Genauso belehren solche Menschen zwar die anderen Leute, aber sorgen sich selbst nicht um ihre eigene Familie zu Hause. Welchen Nutzen ziehen sie denn unsere eigenen Familienmitglieder von unserem Licht? Doch beim heiligen Propheten lässt sich die Fürsorge erkennen, dass auch seine Familienmitglieder von dem Licht erleuchtet werden, mit dem er die Welt erleuchten wollte. Und dem hatte er sich auch verpflichtet und dafür engagiert, weshalb er regelmäßig ihren Zustand prüfte und in Erfahrung brachte. Die moralische und religiöse Erziehung der Angehörigen und Verwandten ist eine solch hohe Qualität, dass, wenn sie nicht dem heiligen Propheten vorhanden wäre, eine sehr wertvolle Eigenschaft in seinem Charakter fehlen würde. Aber da er die höchsten moralischen Eigenschaften besaß, war auch dieser Qualität par excellence in ihm vorhanden. Zweitens erkennt man, dass der heilige Prophet vollkommen Überzeugung von der Lehre besaß, die er der Welt präsentierte. Nicht für eine einzige Minute hegte er Zweifel daran. Und es war absolut nicht der Fall, was die Leute vorwerfen, dass Gott bewahre, der heilige Prophet all dies selbst fabriziert hätte, um die Welt zu narren und zu machen und um zur Herrschaft zu gelangen. Die Gegner des Islam erheben ja genau diesen Einwand und in Wahrheit, dass er gar keine Offenbarung erhielt. Viele Orientalisten formulieren solche Einwände und auch die Ungläubigen damals behaupteten das Gleiche. Doch dies war nicht der Fall. Im Gegenteil. Der heilige Prophet verspürte eine Herzensruhe, eine feste Überzeugung bezüglich der Tatsache, Gottes Gesandter und Beauftragter zu sein, dass man dafür kein anderes Beispiel auf der Welt findet. Es hätte möglich sein können, dass der Prophet vor den anderen Leuten durch trügerisches Auftreten seine Wahrhaftigkeit bewies. Jedoch kann nicht angenommen werden, dass eine Nacht während der Nacht speziell zu seiner Tochter und seinem Schwiegersohn nach Hause geht, sich dann erkundigt, ob sie denn auch jenem Gottesdienst nachkommt, den Gott nicht direkt zur Pflicht gemacht hat, sondern das Verrichten davon den individuellen Umständen der Gläubigen überlassen hat. Und wofür man inmitten der Nacht aufsteht, dass er zu dieser Zeit zu seiner Tochter und seinem Schwiegersohn geht und sie zum Tahajjud-Gebet animiert, deutet auf die vollkommene Überzeugung, die der Prophet über jene Lehre besaß, zu der er die Menschen hinführen wollte. Andernfalls ist das für einen lügnerischen und schwindlerischen Menschen, der weiß, dass die Befolgung seiner Lehre gleichgültig ist, nicht vorstellbar, seine eigenen Kinder in einer unbemerkten Zeit im Verborgenen auf die Umsetzung der Lehre aufmerksam zu machen. Für so einen ist das Befolgen und das Nichtbefolgen seiner Ideologie gleichgültig. Seine Kinder wird er es demnach so nicht ans Herz legen. Dies kann nur dann der Fall sein, wenn derjenige Mensch die Überzeugung besitzt, dass vollkommene Stufen nicht erreichbar sind, ohne die vorgesehene Lehre zu befolgen. Der dritte Punkt ist der gleiche, zu dessen Nachweis dieses Ereignis geschildert wurde, dass der heilige Prophet zusammen eben für jene Sache, die er klären wollte, mit Geduld und Duldsamkeit vorging. Anstatt sich zu streiten, setzte er mit Milde und Liebe ein über seinen Fehler in Kenntnis. So also auch bei dieser Begebenheit, als Ali seine Frage mit der Antwort abweisen wollte. Wenn wir einschlafen, welche Kontrolle haben wir dann noch darüber, dass wir aufwachen? Denn ein schlafender Mensch hat keine Kontrolle über sich. Ist er einmal eingeschlafen, hat er ja kein sonderliches Bewusstsein mehr, was geschieht und welche Zeit nun ansteht, in der man eine Aufgabe erledigt. Wenn Allah uns zum Aufwachen bringt, beten wir. Ansonsten sind wir gezwungenermaßen nicht in der Lage, denn damals gab es ja auch keine Wecker. Als der heilige Prophet diese Aussage hörte, war er klar, ist klar, dass er verdutzt reagieren würde, weil der Glaube, den er in seinem Herzen besaß, ihn niemals achtlos blieben ließ. Dass die Zeit zum Tahajjud anstand und er es nicht mitbekommen hätte. Aus diesem Grund hatte der heilige Prophet zusammen woanders hingeschaut und nur so viel gesagt: Der Mensch hört nicht und diskutiert. Sprich, du sollst für die Zukunft vornehmen, dass diese Zeit nicht vergeudet wird und nicht versucht, auszuweichen. So sagte Ali, je nach habe ich nie wieder mehr das Tahajjud-Gebet ausgelassen. So sollten auch wir uns diese Begebenheit in Erinnerung halten, um uns auf das Tahajjud-Gebet aufmerksam zu machen. Insbesondere Murabbiyan, Waqfine Zindagi und Amtsträger sollten dem besondere Aufmerksamkeit schenken. Es sind letztendlich die Gebete der Nacht, die Allahs Huld stärker anziehen. Und heutzutage sind diese Gebete besonders vonnöten, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren. Als nächstes Ereignis kommt die Schlacht, die Ghazwa von Banu Kanka, die im zweiten Jahr nach der Hijra stattfand. Darüber steht, nach dem Einzug des heiligen Propheten in Medina waren die arabischen Ungläubigen dort nicht homogen, sondern in drei Gruppen aufgeteilt. Zum einen diejenigen, mit denen der heilige Prophet zusammen mit der Bedingung einen Friedensvertrag geschlossen hatte, dass sie weder Krieg gegen den Propheten zusammen führen werden, noch seine Feinde gegen ihn unterstützen werden. Diesen Friedensvertrag verschlossen alle drei jüdischen Stämme, Banu Nazir, Banu Qurayza und Banu Kanka. Die zweite Gruppe waren diejenigen, die den heiligen Propheten befeindet und bekriegt haben, nämlich die Quraysh. Die dritte Gruppe war diejenigen, die den heiligen Propheten in Frieden ließ, die auf den Ausgang des heiligen Propheten gespannt war. Also die anderen arabischen Stämme. Die waren auch nicht alle gleichartig aufgestellt. Unter ihnen waren auch solche, die innerlich wollten, dass die Muslime obsiegen. Wie zum Beispiel der Stamm Banu Khazar. Einige waren dem entgegengesetzt gesinnt, wie die Banu Bakr. Es gab auch einige, die äußerlich zwar auf der Seite des heiligen Propheten standen, aber innerlich seinen Feinden beistanden. Das waren die Heuchler. Als der heilige Prophet nach Medina kam, vereinbarte er mit allen Juden einen Vertrag. Jedes Volk schloss sich mit ihren Verbündeten an. Dann schloss der Prophet mit ihnen einen Friedensvertrag. Es wurden sehr viele Bedingungen vereinbart. Einer dieser Bedingungen war, dass sie den Gegner des heiligen Propheten in keinem Fall unterstützen werden. Das war der Friedensvertrag. Über das Unheil, was den Unfrieden, den die Banu Ghanka versucht hat zu verbreiten, zu schiften, schreibt Ibn Ishaq, dass über einen alten Mann namens Schas bin Gers, dessen Herz erfüllt war mit Hass und Neid gegenüber den Muslimen, berichtet wird, seine Versammlung besuchte, in der Gefährten des Stammes Aus und Khazir saßen. Als er sah, dass die beiden Stämme ihre alten Feindschaften und Konflikte beiseite legend nun in Harmonie und Frieden miteinander saßen, brannte er innerlich. Er sagte bestürzt, O Banu Kaila, also die Führer von Aus und Khazraj, bei Allah, wenn die angesehenen Personen dieser Stämme so vereint sind, dann werden wir hier sicherlich nicht mehr mit ihnen leben können. Damit versuchte er, sie gegeneinander zu hetzen. Mit ihm war auch ein junger Jude. Er befahl ihm, dorthin zu gehen und sich zu ihnen hinzusetzen. Dann solle er die Schlacht von Boas und die Ereignisse, die davor stattfanden, erwähnen. Er solle auch einige Strophen erwähnen, welche sie damals gegenseitig zitierten. Die Schlacht von Boas war eine Stadt, die in der Zeit der Unwissenheit zwischen den Stämmen Aus und Khazraj stattfand. Der Stamm Aus gewann damals gegen den Stamm Khazraj. Der Anführer des Stammes Aus war damals Khuzair bin Simak. Er war der Vater von Usaid. Der Führer vom Stamm Khazraj war Amr bin Numan Niazi. Beide wurden in der Schlacht getötet. Der junge Jude setzte sich dazu und hetzte die beiden gegenseitig auf. Die alten und vergessenen Gefühle der beiden Stämme kochten wieder auf und die Stimmung heizte sich auf. Sie fingen an, sich zu streiten und versuchten, gegenüber den anderen als besser dazustehen. Dies ging so weit, dass aus beiden Stämmen jeweils ein Gefährte Stirn an Stirn bereit standen zum Kämpfen. Aus dem Stamm Aus war es Aus bin Qazi und vom Stamm Khazraj war es Jabal bin Sakhr. Während des Streites sagte der eine zum anderen, wenn du möchtest, können wir die Schlacht neu aufrollen. Beide Stämme waren in Wut und sagten, dass sie bereit seien. Einerseits waren sie zu Muslimen und andererseits waren sie immer noch in dieser Jahiliyyah-Zeit, also in Unwissenheit. Dann sagten sie, dass der Ort der Schlacht Harra sei. Harran nennt man das schwarze Erde und im Osten gibt es den Ort Haraya Gab, den man auch Hara Banu Qurayza nennt. Und das zweite Hara ist Harat al-Ughra, das im Westen von Medina ist. Im Westen liegt Hara Wari. Also es gibt einen Ort namens Harra im Osten und einen im Westen und es liegt immer 3 Meilen von Medina entfernt. Gleichzeitig schrien die Leute auf und sagten, Waffen, Waffen. Danach heizte sich die Situation sehr stark auf und beide Stämme fingen an, sich für eine Schlacht vorzubereiten. Beide Stämme bereiteten sich auf die Schlacht vor und gingen zur vereinbarten Zeit zu Ort Hara. Da kurz davor, dass eine blutige Schlacht hätte beginnen sollen. Doch Allah lenkte es so, dass der Prophet über all dies in Kenntnis gesetzt wurde und er sofort mit einigen Gefährten der Muhajirin zu den beiden Stämmen ging und sagte, mit einer außerordentlichen Weisheit, Allah, Allah, zu meiner Zeit, in meiner Anwesenheit, ruft ihr zu Jahiliyyah, also zu Unwissenheit auf. Dies auch noch dann, nachdem Allah euch die Rechtleitung des Islam gelehrt hat und euch dadurch geehrt hat, euch die gefährlichen Konsequenzen der Unwissenheit, also der Jahiliyyah, genommen hat und euch vom Unglauben gerettet hat und eure Herzen mit Liebe gefüllt hat. Die Worte des heiligen Propheten hatten so einen starken Einfluss auf sie, dass sie über ihr Verhalten äußerst beschämt waren und anfingen zu weinen. Die Leute der Stämme von Aus und Chazrij, diese Strafe, um sich zu bekämpfen, begannen sich zu umarmen und gingen als eine Einheit mit dem heiligen Propheten zurück. Das steht in Sirat ibn Hisham so geschrieben. Über den Vertragsbruch seitens der Juden steht, dass als Allah den Muslimen der Schlacht von Badr einen großartigen Sieg gewährte, kam die Falschheit dieser Leute zum Vorschein. Ihr Neid und ihre Bosheit erklärten sie diesen Vertrag als nichtig. Sie sagten, O Muhammad, glauben Sie, dass wir so sind wie Ihr Volk? Bleiben Sie nicht im Irrtum. Sie haben sich mit einem Volk angelegt, die sich nicht mit dem Krieg auskennen. Deshalb waren sie über sie erfolgreich. Er führte dabei auf die Schlacht von Badr hin, dass ihr zwar die Ungläubigen von Mekka besiegt, da wir aber viel stärker sind. Bei Allah, wenn wir gegen sie im Krieg führen, werden sie sehen, dass wir wahre Männer sind. Der erste Stamm von den drei jüdischen Stämmen, die den Vertrag brachen, waren die Banu Kenka. Über diesen Konflikt mit den Muslimen heißt außerdem, dass wir beginnen mit einer muslimischen Frau. Es heißt, neben der Anfeindung in den heiligen Propheten war es so, dass eine Frau eines Ansari mit ihren Sachen zum Bazar der Banu Kenka ging. Sie hatte Kamele und Schafe mit sich, damit sie diese verkaufen können. Und sie verkaufte diese in dem Bazar der Banu Kenka. Danach ging sie zu einem jüdischen Goldschmied, um von ihm Schmuck zu kaufen. Sie hatte dabei ihr Gesicht verdeckt. Einige feindselige Juden kamen zu ihr und wollten, dass sie ihr Gesicht zeigt, doch sie lehnte es ab. Daraufhin hat der Goldschmied einen Teil ihres Kopftuches versteckt an eine Sache gebunden. In einer Überlieferung heißt es, dass er das ganz leise eine Ecke ihres Badadas an einem Nagel oder einem Ast bindete. Die Frau bemerkte dies nicht. Als sie aufstand, um zu gehen, entblößte sie sich daraufhin deshalb und die Juden begingen daraufhin zu lachen. Daraufhin fing diese muslimische Frau an zu schreien. Ein Muslime, der in der Nähe war, hörte dies und als er die Tat der Juden sah, ging er zum jüdischen Goldschmied und tötete ihn mit seinem Schwert. Als die Juden das sahen, holten sie ihre Schwerter raus, fingen an, ihn anzugreifen und töteten den Muslimen. Nach dieser Begebenheit herrschte in den Muslimen eine große Wut gegenüber der Juden von Banu Kenka. Der heilige Prophet sagte, aufgrund dieser Angelegenheiten haben wir keinen Friedensvertrag geschlossen. Das ist gegen unseren Vertrag. Also Badr bin Samit sagte, O Prophet Allahs, ich gehöre zu den Muslimen und sehe mich entfernt von diesem Friedensvertrag mit diesen Ungläubigen. Der heilige Prophet hat versucht, die Banu Kenka immer wieder zu erklären. Doch statt es zu verstehen und Einsicht zu zeigen, haben sie angefangen, den Propheten zu bedrohen und öffentlich zu bedrohen. Darüber heißt es, der Prophet zusammen versammelte die Juden von Banu Kernka und sagte, bewahrt euch vor Gottes Zorn, wie es der Quraysh in der Schlacht von Badr geschah. Deswegen werdet zu gehorsamen Menschen, weil ihr wisst, dass ich von Allah gesandt wurde als ein Prophet. Und versteht, und diese Wahrheit steht auch in euren Büchern geschrieben. Und auch den Vertrag, den Allah von euch nahm. Sie sagten, O Muhammad, was dann? Vielleicht denken Sie, dass wir wie wir ihr Volksleute sind. Das ist ein Betrug. Bislang haben sie gegen ein Volk gekämpft, das nicht in der Kampfkunst nicht auskämpfte. Deswegen konnten sie sie mit Einfachheit besiegen. Doch bei Gott, wenn sie sich mit uns anlegen, gegen uns kämpfen, dann werden sie erfahren, was es heißt, gegen Männer zu kämpfen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet sallam während der Schlacht von Badr über den Vertragsbruch der Juden hörte, versammelte er sie in diesem Bazar der Banu Kernka und wies ihn darauf hin. Und das war die Antwort darauf gewesen, auf die Weisheit des heiligen Propheten und das Ermahnen. Danach versteckten sie sich die Juden der Banu Kernka in ihrem Schloss. Nachdem sie alles besprochen haben, gingen sie zurück in ihr Schloss. Der heilige Propheten ging zu ihrem Schloss hin und ernannte Abu Lubaba als seinen stellvertretenden Mediener. Die Flagge des Propheten war weiß und ihn gab seinem Onkel Hazrat Hamza. Banu Kernka wurde belagert. Darüber heißt es, 15 Tage lang hat der heilige Propheten die Banu Kernka belagert. Und es war im Monat Schwal, dem 15. und blieb bis zum Zulqa'da dort. Allah Ta'ala hatte in ihnen, in den Juden, eine Angst gegenüber den Muslimen gelegt. 400 Kriegskämpfer hatten die Banu Kernka, die sich in der Burg befanden. Und 300 Männer, die eine Rüstung hatten. Letztendlich, als die Juden erschöpft waren, gingen sie zum Heiligen Propheten zusammen und sagten, lassen Sie uns, machen Sie uns den Weg frei, sodass wir Medina verlassen und lassen Sie unsere Frauen und Kinder mit uns gehen. Alles andere, Hab und Gut, können Sie haben. Sowohl unser Hab und Gut als auch unsere Waffen. Der Heilige Prophet zusammen akzeptierte dies und gab ihnen die Anweisung, Medina zu verlassen. Das steht im Sirat al-Anbiya so geschrieben. In den meisten Geschichtsbüchern steht auch geschrieben, dass Abdullah bin Ubay bin Sulul überliefert, dass zu diesem Anlass er zum Heiligen Propheten immer wieder hinging, weil er der Verbündete der Banu Kernka war, hegte er immer wieder nach und fragte immer wieder nach, dass der Heilige Prophet die Banu Kernka verzeiht und sie nicht tötet und sie ihnen vergibt. Aus dieser Überlieferung wird ersichtlich, dass der Heilige Prophet es befahl, sie zu töten. Und Abdullah bin Ubay immer wieder darauf drang, den Heiligen Propheten zu verzeihen. Doch das ist falsch und stimmt nicht. Der Prophet hat niemals die Anweisung gegeben, die Menschen der Banu Kernka zu töten. Solche Überlieferungen sind verdächtig. Wenn man diese Überlieferung analysiert, und dies hat auch ein Historiker gemacht, Sayyid Barkat Ahmad, er sagt, nachdem die Juden ihre Waffen abgelegt haben und Kamal Abdullah bin Ubay vom Heiligen Propheten sagte, gehen Sie mit Nachsicht mit meinen Menschen um. Der Heilige Propheten sagte, verflucht seist du, lass mich in Ruhe. Ibn Ubay sagte, niemals. Bei Gott, ich werde sie nicht gehen lassen, bis sie nicht mit meinen Leuten einen nachsichtigen Umgang walten lassen. Wollen sie sie etwa massakrieren? Bei Gott, ich bin mir sicher, dass sich die Umstände ändern werden. Daraufhin sagte der Heilige Prophet zusammen, das ist gut, dann nimm du sie mit. Ibn Ishaq, Waqdi und Ibn Sa'd, alle drei haben von dieser Begebenheit berichtet. Nachdem man diese drei gelesen hat, wird der Anschein erweckt, dass Abdullah bin Ubay einen Einfluss auf den heiligen Propheten hatte. Aber selbst die Worte der Fürsprachen von Abdullah bin Ubay scheinen zweifelhaft zu sein. In der Aussage von Ibn Ishaq ist kein Wort darüber gefallen, dass der Heilige Prophet überhaupt solch eine Aussage getätigt hat, woraus Schluss gefolgert werden kann, dass er die Absicht hatte, den Stamm Banu Gernka zu massakrieren. Das lässt sich nicht beweisen. In der Überlieferung von Wagdi wird auf diese Absicht hingewiesen und diese Sache hat Ibn Sa'd wiederholt. Da sollten wir an dieser Stelle folgende Sache berücksichtigen. Obwohl der Heilige Prophet zweifelsohne auch die Position eines politischen Wegweisers innetrug, pflegte er nie einen unbegründet strengen Umgang mit den Feinden. Er verachtete Gewalt und Terror und wenn er aufs Kriegsfeld zog, dann nur, weil er gezwungen wurde und auch dort versuchte er, überflüssiges Blutvergießen zu vermeiden. Jedenfalls fand die Belagerung statt und die Belagerten haben um Zuflucht gebeten. Aus diesem Grund wurde der Stamm Banu Gernka verbannt. Die Details dazu wurden nun präsentiert. Gemäß der Bitte dieses jüdischen Stammes wurde entschieden, sie vom Lande zu verbannen. Die Verantwortung im Zusammenhang mit der Verbannung der Juden übertrug der Heilige Prophet Ubadah bin Samit. Er gab ihnen eine Frist von 3 Tagen, in dem sie Medina verlassen sollen. Demnach verließen die Medina innerhalb dieser Zeit. In einer Belieferung heißt es, dass die Juden Ubadah um mehr Zeit gebeten haben, aber der Heilige Prophet ihnen nur 1 Stunde mehr gab und verwies sie in seiner Obhut des Landes zu verweisen. Die Leute von der Banu Gernka gingen von hier in die Gegend von Syrien nach Azrat, das ist eine Stadt in Syrien. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Muhammad bin Aslama mit dem Landesverweis beauftragt wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass beide mit dieser Aufgabe beauftragt wurden. Jedenfalls fand man in den Häusern der Juden viele Waffen, als sie bereits gegangen waren. Da sie im Vergleich zu den anderen jüdischen Stämmen am wohlhabendsten und mutigsten waren und kriegerische Menschen waren. Der Heilige Prophet beanspruchte von ihren Waffen 3 Bögen, 2 Kettenhemden, 3 Schwerter und 3 Speere für sich. Die Namen der Bögen waren Katum, Rauha und Beisa. Katum brach in der Schlacht von Uhud. 2 Kettenhemden trugen den Namen Sagdiya und Fizza. So beanspruchte er 3 Speere mit 3 Schwertern. Das erste Schwert wurde Ali und das zweite Butter genannt. Das dritte Schwert hatte keinen Namen. Seine Überlieferung aus Sirat al-Halbiya. Die Erwähnung der Banu Gernka im Buch Sirat al-Nabi, das Siegel der Propheten, ist folgendermaßen. Als der heilige Prophet von Medina nach Mekka auswanderte, gab es in Medina 3 Stämme der Juden. Die Banu Gernka, Banu Nazir und Banu Qurayza. Als der heilige Prophet aus Mekka auswanderte und in Medina ankam, gab es unter den Juden 3 Stämme, die zu dieser Zeit in Medina lebten. Ihre Namen waren Banu Gernka, Banu Nazir und Banu Qurayza. Sobald der heilige Prophet nach Medina kam, schloss er mit diesen Stämmen Verträge über Frieden und Sicherheit ab und legte damit den Grundstein für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben. Kraft des Abkommens waren alle Parteien für die Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit in Medina verantwortlich. Und wenn ein fremder Feind Medina angreifen sollte, waren alle gemeinsam für die Verteidigung verantwortlich. Am Anfang hielten sich die Juden anfänglich an den Vertrag und schürten zumindest keine offenen Konflikte mit den Muslimen. Als sie jedoch merkten, dass die Muslime in Medina immer stärker wurden, begannen sie ihre Haltung zu ändern und waren fest entschlossen, dieser wachsenden Macht der Muslime ein Ende zu setzen. Derzeit begannen sie zu diesem Zweck alle möglichen legalen und illegalen Methoden anzuwenden, sodass sie nicht einmal vor dem Versuch zurückschreckten, die Muslime zu spalten und einen Bürgerkrieg anzuzetteln. So wird erzählt, dass einmal eine Gruppe von Menschen aus den Stämmen Aus und Khazraj zusammensaß und sich in Liebe unterhielt und Harmonie. Als sodann ein boshafter Jude zu der Versammlung kam und begann, die Schlacht von Boaz zu erwähnen, dies war der schreckliche Krieg, der einige Jahre vor der Auswanderung der Hijra zwischen diesen beiden Stämmen stattfand, in dem viele Menschen aus den Reihen der Aus und Khazraj durch die Hand des jeweils anderen getötet wurde. Sobald dieser Krieg erwähnt wurde, wurden die Erinnerungen an die Vergangenheit aufgefrischt und Szenen der alten Feindschaft begannen vor den Augen verschiedener emotionaler Menschen abzulaufen. Das Ergebnis war, dass die Angelegenheit durch satirische Bemerkungen, Spott und Verleumdungen so weit eskalierte,
dass sich beide Parteien in derselben Versammlung bis aufs Messer gekriegt haben. Doch Gott sei Dank, dass der heilige Prophet rechtzeitig benachrichtigt wurde und sofort mit einer Gemeinschaft der Muhajirin am Ort des Geschehens eintraf. Er tadelte sie mit den Worten: Folgt ihr etwa dem Weg der Unwissenheit, während ich unter euch bin? Ihr wisst die Gunst Gottes nicht zu schätzen, der euch zum Islam zu Brüdern gemacht hat. Die Ansar waren von dieser Ermahnung so tief bewegt, dass ihnen Tränen in die Augen kamen und sie sich reumütig umarmten. Als die Schlacht von Badr stattgefunden hatte und Allah, der Erhabene, in seiner Gemeinde den Muslimen einen überzeugenden Sieg über ein starkes Heer der Quraysh bescherte, obwohl sie nur wenige und mittellos waren und die führenden Köpfe von Mekka zwischen Staub zermalten wurden, gerieten die Juden von Medina in Flammen der Eifersucht. Sie fingen an, die Muslime offen zu beschimpfen. Und fingen an, in Versammlung öffentlich zu sagen: Na und, ihr habt die Armee der Quraysh besiegt, lasst Mohammed gegen uns kämpfen und wir werden zeigen, wie Kriege geführt werden. Es ging so weit, dass sie in einer Versammlung solche Worte sogar der Gegenwart des Fitnessystems äußerten. So wird berichtet, dass nach der Schlacht von Badr, als heilige Prophet nach Medina zurückkehrte, die Juden an einem Tag versammelte und sie ermahnte und sie zum Islam einlud, während er ihnen seinen Anspruch darlegte. Die Häuptlinge unter den Juden antworteten auf diese friedliche Ansprache des heiligen Propheten: O Mohammed, es scheint, dass du vielleicht arrogant geworden bist, nachdem du ein paar Quraysh getötet hast. Diese Leute waren in der Kunst des Krieges unerfahren. Wenn du gegen uns kämpfen würdest, würdest du die wahre Art von Kriegen kennenlernen. Die Juden begnügten sich nicht nur mit einer bloßen Drohung, sondern scheint so, als hätten sie sogar begonnen, Verschwörungen zur Ermordung des heiligen Propheten auszuwecken. Es gibt eine Überlieferung, dass in den Tagen ein treuer Gefährte, Talha bin Baraf, im Begriff war zu sterben und vermachte: Wenn ich in der Nacht sterbe, so soll der heilige Prophet nicht von meinem Totengebet benachrichtigt werden, damit ihm nicht meinetwegen ein Unglück durch die Juden widerfährt. Nach dem Krieg von Badr haben die Juden öffentlich angefangen, die Muslime zu hetzen. Und weil die Banu Qaynuqa von den jüdischen Stämmen in Medina die stärksten waren, waren sie die Ersten, die den Vertrag gebrochen hatten. Historiker schreiben, dass die Juden in Medina von ihnen, die Banu Qaynuqa, die Ersten waren, die diesen Vertrag brachen, der zwischen ihnen und dem heiligen Propheten stattfand. Und nach dem Kampf der Schlacht von Badr haben sie angefangen zu hetzen und zeigten auch Hochmut gegenüber den Muslimen und brachen den Friedensvertrag. Doch trotz all dessen haben die Muslime gemäß der Anweisung ihres Propheten Geduld gezeigt und nicht versucht, sich aus der Ruhe zu bringen. Damit dies heißt es, dass nach dem Friedensvertrag, der mit den Juden abgeschlossen wurde, der heilige Prophet sich sehr um das Wohlergehen der Juden gekümmert hat. Obwohl sie feindselig gegenüber ihm waren, war der Prophet sehr wohl, sehr großzügig ihnen gegenüber. Einmal gab es eine Diskussion zwischen einem Juden und einem Muslim. Der Jude sagte, dass Moses über alle Propheten hervorgeht. Der Sahabi wurde daraufhin wütend und war etwas streng gegenüber diesen Juden, sagte, dass der heilige Prophet der größte der Propheten ist. Als der heilige Prophet davon erfuhr, war er enttäuscht und sagte zu diesem Sahabi: Es ist nicht deine Aufgabe zu entscheiden, welcher Prophet Gottes den höheren Rang hat. Dann sagte der heilige Prophet eine Eigenschaft des Propheten Moses, eine hohe Eigenschaft des Propheten Moses. Trotz dessen, dass der heilige Prophet so sanftmütig mit ihnen umging, waren sie die Ersten, die versuchten, gegen den heiligen Prinzen zu kämpfen. Ihr Hass vermehrte sich im Herzen, so weit, dass selbst eine muslimische Frau, die im Bazar sich auffand und etwas kaufen wollte, was ich schon bereits ausdrücklich erwähnt habe, einige betrügerische Juden und feindliche Juden, die belästigten und selbst der Ladenbesitzer sie entblößte, indem er heimlich einen Teil ihres Gewandes, ihres Tuches an einen Nagel festwandete. Als sie dann aufstand und weggehen wollte, entblößte sie sich Deshalb diese jüdischen Jugendlichen anfingen zu lachen. Aufgrund der Entblößtheit fingen die muslimische Frauen zu schreien. Ein muslimischer Mann, der in der Nähe war, kam sofort hin und tötete den jüdischen Ladenbesitzer, woraufhin von allen Seiten die Juden ihn angriffen und der arme Muslim getötet wurde. Als die Muslime davon erfuhren, waren sie erzürnt gewesen. Und die Juden wollten aus diesem Vorfall diesen Vorfall missbrauchen, um daraus einen Kampf hervorzubringen. Als der heilige Prophet davon erfuhr, ging er zu den Rosa, also den Fürsten der Banu Kenka, Stammesführern, und sagte: Eure Art ist nicht gut zu handeln. Hört auf mit diesem Vergehen und fürchtet Allah. Statt Reue zu zeigen und sich zu entschuldigen, beginnen sie, dem heiligen Propheten zu antworten, in einer sehr ungehorsamen Art und in einer Bedrohung: Seid nicht stolz über den Sieg in Badr. Wenn ihr gegen uns kämpft, dann werdet ihr es erfahren, wie wahrhaftige Krieger sind. Infolgedessen hat der heilige Prophet eine Gruppe der Sahaba mitgenommen in Richtung des Schlosses der Banu Kenka. Es war nun die letzte Möglichkeit, über ihre Fehler Reue zu zeigen. Hätten sie Reue gezeigt, wäre diese Angelegenheit beendet. Doch es kam zum Krieg, weshalb die Kräfte der Juden gegenüber den Kräften der Muslimen standen. Zu dieser Zeit war es auch eine Art des Krieges gewesen, dass eine Gruppe sich in ihren Schlössern versteckte und die andere Partei die umzingelte, bis eine der beiden es schaffte, die andere zu besiegen. Oder sogar, dass sie bei der Belagerung müde werden und es schaffen, das Tor des Schlosses zu öffnen und sie zu besiegen. Zu diesem Anlass bediente sich die Banu Kenka ebenfalls dem Vorgehen und blieben in ihrer Festung eingesperrt. Der heilige Prophet belagerte sie und die Belagerung blieb 15 Tage lang. Schließlich, als die gesamte Kraft und Eitelkeit in sich zusammenbruch der Banu Kenka, öffneten sie ihre Türen und Toren der Festung unter der Bedingung, dass ihr Hab und Gut den Muslimen gehören wird, doch die Muslime kein Recht auf ihr Leben und ihre Angehörigen haben. Der heilige Prophet akzeptierte diese Bedingungen, weil auch wenn dem Gesetz von Moses zufolge alle diese Menschen getötet hätten werden müssen und im Geist der Vereinbarung zufolge über diese Leute das Urteil laut dem mosaischen Gesetz hätte gefällt werden sollen, es ist das erste Verbrechen dieses Volkes, sondern das barmherzige und großmütige Gemüt des heiligen Prophet nicht zu extremen Strafen neigen konnte, welche eine letzte Handhabung war. Doch auf der anderen Seite war das Bleiben eines solch treulosen, rebellischen Stammes in Medina nicht weniger als das Züchten eines Wolfes im Schafspelz. Insbesondere, da bereits eine heuchlerische Gruppe aus den Orson Fajid in Medina anwesend war und auch außerhalb der Stadt die Opposition ganz Arabien den Muslimen das Leben schwer machte. Bei solchen Umständen konnte es nun die Entscheidung des heiligen Propheten sein, dass die Banu Kenka Medina verlassen. Diese Strafe war im Vergleich zu ihren Verbrechen und den Umständen der Zeit gebührende Beachtung schenkend eine sehr milde Strafe, und in Wahrheit lag dem nur der Aspekt der eigenen Sicherheit zugrunde. Denn ansonsten war für die nomadische Bevölkerung abends die Migration keine große Sache, vor allem wenn die Eigentümer des Stammes nicht in Form von Land- und Plantagen vorlagen. Banu Kenka besaß keines desgleichen. Sie hatten kein eigenes Land, Eigentümer oder Landbesitz, auf die sie angewiesen waren, weshalb der gesamte Stamm die Möglichkeit hatte, in Frieden einen anderen Ort zu verlassen und sich auch an einem anderen Ort niederzulassen. So verließen die Banu Kenka in großer Ruhe Medina und zogen nach Syrien. Mit der notwendigen Vorbereitung und Organisation ihrer Abreise beauftragte der heilige Prophet seinen Gefährten Ubadah bin Samit. Dieser gehörte zu den Verbündeten. Er war ein Verbündeter der Banu Kenka. So begleitete Ubadah bin Samit die Banu Kenka auf einigen Etappen, bis er sie in Sicherheit alleine weiterreisen ließ und selbst zurückkehrte. Die Kriegsbeute, die die Muslime erhielten, war nur für den Zustand des Krieges und Rebellion geeignet. In manchen Überlieferungen heißt es über die Banu Kenka, dass als sie die Tore ihrer Festung öffneten, mich selbst dem Heiligen Prinzen übergaben, der Prophet Absicht eigentlich gewesen sei, aufgrund des Eidsbruchs der Rebellion und Unruhen die kriegslüsternden Männer der Banu Gernka zu töten. Doch aufgrund der Fürbitte von Abdullah bin Ubay bin Sulul, dem Anführer der Heuchler, sah er von seinem Vorhaben ab. Doch die Historiker sehen dies als nicht wahr an. Denn wenn laut der folgenden Überlieferung die Banu Gernka die Tore unter Voraussetzung öffneten, dass ihr Leben und Familien verschont bleiben, dann konnte es keinesfalls sein, dass der heilige Prophet nach Annahme dieser Bedingung anders vorangehen würde und die Abmachung brechen würde. Allerdings zeigt die Bedingung der Banu Gernka, ihre Leben zu verschonen, dass sie wussten, dass die rechtmäßige Strafe ihrer Taten definitiv der Tod war. Doch sie hofften auf die Barmherzigkeit des Propheten zusammen. So verzieh der heilige Prophet ihnen aufgrund seines barmherzigen Gemüts. Allerdings kann man glauben, dass die Leute in den Augen von Allah aufgrund ihrer Miesetaten und Kriminalität nicht berechtigt waren, auf der Erdoberfläche zu verbleiben. So heißt es in der Überlieferung, dass diese Leute an dem Ort, zu dem sie auswanderten, nicht mal ein Jahr verbracht hatten, als sie von einer solchen Krankheit ergriffen wurden, an der der gesamte Stamm zugrunde ging.
غزوہ بنو قینقاع کی تاریخ کے متعلق کسی کے اختلاف ہے واقدیر ابن سعد نے شوال
Über die geschichtlichen Angaben der Banu Gernka gibt es einige Unsicherheiten. Waqdi ibn Sa'd nannte den zweiten Schwal nach der Hijra. Die meisten späteren Historiker haben diesem zugestimmt. Ibn Ishaq und Ibn Hisham haben sie nach der Schlacht von Zawiq datiert. Diese fand einstimmig im Monat Zulhijja zwei Jahre nach der Hijra statt. Auch in einem überlieferten Hadith findet man Hinweise, dass die Schlacht von Banu Gernka nach der Heirat von Hazrat Fatma stattfand. In der Überlieferung heißt es, dass Ali für die Finanzierung seines Velimas, also seines Hochzeitsmahles, den Vorschlag machte, mit einem jüdischen Goldschmied der Banu Gernka in die Wälder von Medina zu gehen, dort Gräser zu pflücken und an die Goldschmiede in Medina zu verkaufen. Dies beweist, dass während des Fatmas Auszug aus ihrem Elternhaus Verabschiedung, der nach einigen Historikern im Monat Zulhijja im zweiten Jahr nach der Hijra geschah, die Banu Gernka noch immer in Medina waren. Aus diesen Gründen sagt er Mirza Bashir Ahmed, dass die Schlacht von Banu Gernka nach der Schlacht von Zawiq und nach dem Verlassen des Elternhauses von Hazrat Fatma im zweiten Jahr nach der Hijra stattgefunden hat. An dieser Gelegenheit ist es nicht sinnlos zu erwähnen, dass bei der Erwähnung der Schlacht von Gernka Herr Margulis von sich aus ein seltsames Geschehen geschrieben hat, welches in überhaupt keiner Überlieferung zu finden ist. In Bukhari ist eine Überlieferung, dass Hazrat Hamza durch Betrunkenheit von Alkohol, zu der Zeit war Alkohol noch nicht verboten, die Kamele von Ali tötete, welche er in der Schlacht von Badr als Beute erhielt. Diese unabhängige Begebenheit ohne jegliches historische Verifizierung mit der Schlacht von Banu Gernka zu verknüpfen, beschwert sich Mr. Margulis, dass der heilige Prophet aus dem Grund den Stamm Banu Gernka belagerte, um aus der Kriegsbeute diesen Verlust von Ali zu entschädigen. Doch dies ist eine haltlose Verknüpfung. In der geschriebenen Geschichte ist dieser Mut ein Beispiel für sich. Und dann ist da noch ein Vergnügen, dass Herr Margulis selbst zugibt, diesen Vorfall durch eine eigene Vermutung zusammengereimt zu haben. Er hat keine Referenzen gefunden, aber er glaubt, dies sei der Grund. Es gäbe keinen anderen Grund für die Schlacht als der Preis von zwei Kamelen des Stammes. Was für eine merkwürdige Denkweise diese Menschen haben. Ungläubige oder nicht-muslimische Historiker sind so voller Hass und Bosheit gegenüber den Muslimen, dass es für sie sehr einfach ist, die Geschichte brüchig und verdreht zu präsentieren. Und dies ist häufig zu sehen, jedenfalls. Der Rest dieser Begebenheit wird demnächst präsentiert, inshallah. Ich möchte erneut auf die Weltsituation aufmerksam machen und zum Gebet aufrufen. Infolge des Krieges zwischen der Hamas und Israel steigt die Zahl der Märtyrertode der unschuldigen palästinensischen Frauen und Kinder immer weiter. Angesichts der zusehends eskalierenden Kriegslage und der politischen Maßnahmen der israelischen Regierung und Großmächte scheint es, als stehe der Weltkrieg vor der Tür. Nun haben selbst einige Staatsoberhäupter islamischer Länder, so wie Russland und China, und auch einige westliche Experten öffentlich gesagt und geschrieben, dass dieser Krieg sich nun auszuweiten scheint. Wenn nicht sofort eine mit Weisheit geführte Politik an den Tag gelegt wird, dann wird die Welt zugrunde gehen. Alles wird in den Nachrichten berichtet und sie sind über die Situation informiert. Daher müssen sich Ahmadis besonders um Gebete bemühen. Sie sollten sich nicht entspannen. Sie sollten mindestens in jedem Gebet in einer Sajda oder zumindest in einem Namaz in der Sajda dafür beten. Und auch dafür beten. Im Westen zeigt kein Staatsoberhaupt irgendeines Landes in dieser Angelegenheit den Willen, Gerechtigkeit zu schaffen. Noch traut er sich, in dieser Hinsicht Stellung zu nehmen. Ahmadis sollten sich nicht in diesen Diskussionen darüber verstricken, welcher Premierminister oder welcher Staatsoberhaupt gut ist und welcher nicht. Und dass wir uns über ihn nicht auf diese und jene Weise äußern sollen, beziehungsweise die Muslime nicht gegen ihn sprechen sollten. Das alles ist nutzloses Geschwätze. Solange niemand den Mut besitzt, sich darum zu bemühen, diesen Krieg zu beenden, trägt er die Verantwortung dafür, die Welt ins Verderben zu führen. In unserem Umfeld sollten wir uns mit Hilfe von Gebeten bemühen, die Botschaft zu verbreiten, dass diese Grausamkeiten gestoppt werden. Wenn ein Ahmadi gewisse Kontakte hat, dann sollte er sie aufklären. Das ist Mut und das ist das Ausmaß an Gehorsam zu Gott. Die Sprecher der israelischen Regierung sagen, dass sie die Hamas bekämpfen, weil sie ihre Bevölkerung tötet. Doch ihre Rache hat nun alle Grenzen überschritten. Es wurden schätzungsweise 4 oder 5-mal so viele palästinensische Leben beendet wie israelische. Wenn ihre Behauptung stimmt und ihr tatsächliches Ziel die Bekämpfung der Hamas ist, dann sollten sie gegen diese kämpfen. Warum aber werden Frauen, Kinder und alte Menschen zur Zielscheibe? Außerdem wurde der Zugang zu Wasser, Nahrung und Medikamenten versperrt. Die Menschenrechte und das Kriegsrecht wurden von diesen Regierungen an diesem Punkt vollkommen missachtet. Es stimmt, dass auch viele darauf hinweisen. So sagte der frühere US-Präsident Obama in den vergangenen Tagen, dass selbst im Krieg das Kriegsrecht einzuhalten gelte. Es dürfen keine Zivilisten darunter leiden. Auch der UN-Generalsekretär äußerte sich ähnlich dazu, worauf die israelische Regierung lautstark gegenhielt. Viele weitere Regierungschefs der Welt, die sich als Vorreiter des Friedens sehen, stimmten der Aussage des Generalsekretärs nicht zu und widersprachen ihr sogar. In jedem Fall ist die Lage äußerst gefährlich. Und es wird gefährlicher. In den westlichen Medien wird die Geschichte eine Seite in voller Länge ausgetragen und die andere Seite wird nur im Nebensatz erwähnt. Zum Beispiel sagte eine Frau, die eine Geisel war und befreit wurde, dass sie selbst im Gefängnis besser behandelt wurde. Doch diese Nachricht ging unter. Die Berichterstattung über die höllischen Zustände in den Gefängnissen der Hamas ist hingegen durchgehend in den Nachrichten. Gerechtigkeit besteht darin, Tatsachen objektiv zu berichten und die Welt selbst entscheiden zu lassen, wer Opfer oder Täter ist, ob und wie weit der Krieg gerechtfertigt ist und wann er beendet werden muss. Die Tatsachen müssen der Welt ins Ganze vermittelt werden, nicht als einseitige Berichterstattung. Kurzum, wir sollten uns den Gebeten widmen. Wir müssen uns in unserem Kreis bemühen und beten, um die Ungerechtigkeit zu beenden. Die Muslime sollten für die Opfer beten und für die Einheit der Nation dieser Welt. Wir sollten einen besonderen Schmerz für die Beseitigung des Leidens von Muslimen uns hegen. Wir sind die Anhänger des verheißenen Messias, Al-Essat-Oslam, der trotz wiederholtem Leid, das uns von Seiten der Muslime zugefügt wurde, seine Gefühle in den folgenden Worten ausdrückte: Er dil tunis khate reina nigahedar, kahre kunan davai hubbe bembar. O Herz, nimm Rücksicht auf diese Leute. Letztendlich beanspruchen sie, meinen Propheten zu lieben. Die Liebe zum heiligen Propheten ist es, die uns dazu bewegt, intensiv für die Muslime zu beten, möge Allah uns dazu befähigen und den Muslimen der Welt Weisheit schenken.
الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والذكر الله أكبر.